Micro Europa.
Sounds
moderno, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute mal wieder mit einem Hörfunkfeature. Das Thema David gegen Goliath, zwei Länder, zwei Medienechos, eine Klage. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Zum 75. Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gab es im Januar 2020 diplomatische Verstimmungen. Israel hatte die Staatschefs der Welt zur Gedenkstätte Yad Vashem eingeladen. Bereits im Vorfeld nutzten Israel und Russland das Gedenken an den Holocaust für fragwürdige, eigene innenpolitische Deutungsmuster. Polens Ministerpräsident Andrzej Duda war zwar eingeladen, stand aber nicht auf der Rednerliste. Dafür durfte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen. Der polnische Ministerpräsident fühlte sich brüskiert und sagte die Reise nach Israel ganz ab. Das Gedenken an den Holocaust, an die Shoah, ist auch ein Dreivierteljahrhundert nach Ende des Zweiten Weltkrieges politisch und gesellschaftlich vermintes Gebiet. 2015 etwa verklagte ein Veteran der polnischen Heimatarmee, der sogenannten Armia Krajowa, das zweite deutsche Fernsehen. Der Grund? Die einseitige, offenbar antisemitische Darstellung eben jener Untergrundarmee im TV-Kriegsdrama »Unsere Mütter, unsere Väter«. Der Sender hält dagegen und beruft sich auf die künstlerische Freiheit. Viktoria Marciniak war im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft in Warschau unterwegs und hat die Medienechos Deutschlands und Polens vor dem historischen Hintergrund untersucht. Stets mit der Frage im Hinterkopf, was darf Kunst? Der Titel ihres Features lautet David gegen Goliath, zwei Länder, zwei Medienechos, eine Klage.
Dass die Auseinandersetzung mit der historischen Schuld heute zum Selbstverständnis unseres Landes gehört, wird von Demokraten in diesem Hause nicht bestritten. Und das meinte Roman Herzog, als er vor 20 Jahren diesen Gedenktag ins Leben rief und an dieser Stelle sagte, die Frage sei nicht mehr ob, sondern in welcher Weise wir uns erinnern.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 29. Januar 2020 im Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Er hielt im Beisein des israelischen Präsidenten Rivlin eine Rede zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Zur Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau führte die UNO den Internationalen Holocaust-Gedenktag ein. Am 27. Januar 2020 jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers durch die sowjetische Armee zum 75. Mal. Anlässlich der historischen Relevanz und Aktualität lud Israel am 23. Januar 2020 nach Jerusalem ein, in die Gedenkstätte Yad Vashem. Rund 50 Staats- und Regierungschefs nahmen an der Gedenkfeier teil. Aber einer fehlte. Andrzej Duda. Der polnische Ministerpräsident hatte im Vorfeld ein Rederecht für das Welt-Holocaust-Forum bei den Veranstaltern eingefordert und eine Absage erhalten. Daraufhin blieb er der Veranstaltung fern und begründete seine Abwesenheit mit der Verzerrung der historischen Wirklichkeit.
Ich kann an den Erinnerungsfeierlichkeiten in Jerusalem nicht teilnehmen, weil ich die polnische Position nicht vortragen kann, obwohl es polnische Bürger waren, die während des Holocaust am meisten gelitten haben. Ich habe klargestellt, das ist eine Verzerrung der historischen Wirklichkeit. Wie kann es sein, dass die Präsidenten Russlands, Deutschlands und Frankreichs sprechen dürfen und der Präsident Polens, eines Staates, der nie mit Deutschland kollaboriert hat, darf nicht?
Im Vorfeld hat es einen Geschichtsstreit zwischen der polnischen und der russischen Regierung gegeben. Der russische Präsident Wladimir Putin wehrte sich gegen die Geschichtsdeutung, die Sowjetunion habe durch den Nichtangriffspakt 1939 mit Deutschland den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mitzuverantworten.
Und ebenso müssen wir gegenhalten, wenn Erinnerung instrumentalisiert wird. Geschichtsschreibung gehört nicht unter die Knute der Politik, sondern sie braucht die Freiheit und den offenen Austausch der Historiker untereinander. Geschichte, meine Damen und Herren, darf nicht zur Waffe werden.
Die Gedenkkultur ist von nationalen Eigenheiten geprägt. Diese Erfahrung machte 2012 auch der damalige US-Präsident Barack Obama, als er den Widerstandskämpfer der polnischen Heimatarmee, Jan Karski, mit der höchsten amerikanischen Ehrenmedaille würdigte und fast eine Krise der polnisch-amerikanischen Beziehungen auslöste.
Widerstandskämpfer hatten ihm erzählt, dass ein Genozid an der jüdischen Bevölkerung stattfände und schmuggelten ihn ins Warschauer Ghetto, sodass er das polnische Todeslager mit eigenen Augen sah.
Die Entschuldigung des Weißen Hauses für die Bezeichnung polnische Todeslager ließ nicht lange auf sich warten. Im Kampf um die historische Deutungshoheit erklärte 2016 der polnische Justizminister Zbigniew Ziobro im polnischen Radiosender RMF24 Pläne für ein Holocaust-Gesetz, das 2018 in Kraft getreten ist.
Ich denke, dass dieses Gesetz vielen Polen zusagen wird, weil überall auf der Welt, in Europa, sogar in Deutschland, regelmäßig von polnischen Konzentrationslagern und polnischen Gaskammern gesprochen wird. Mit dieser Lüge soll jetzt Schluss sein.
Diese Sanktionen äußern sich in einer Geldstrafe und konnten sogar bis zu 3 Jahre Haft nach sich ziehen. Nach internationaler Kritik entschärfte Polen das Gesetz 2018 wieder und strich die Haftstrafe. Nicht nur Barack Obama, auch das zweite deutsche Fernsehen erhitzte die polnischen Gemüter 2013 mit dem dreiteiligen Kriegsdrama Unsere Mütter, unsere Väter.
Und dann natürlich, wenn so ein Film kommt, wenn so eine Äußerung von Barack Obama kommt, da haben die Polen einen Beweis. Ja, in der Tat, die anderen kennen unsere Geschichte nicht.
Das war natürlich ein großer Fehler. Ne? Und ich war überrascht, wie so ein Sender wie ZDF das zugelassen hat.
Das Interesse, das war für mich absehbar, dass das in Polen sehr groß sein wird.
Die Stimmung war angespannt. Politiker haben sich negativ über den Film geäußert.
Ja, also ich habe die Premiere im zweiten deutschen Fernsehen gesehen und dann habe ich gleich geahnt, dass es Ärger geben will. Und zwar natürlich bei der Szene, wo die polnischen Untergrundkämpfer als Antisemiten bezeichnet werden und abgestempelt werden.
Wie haben Sie so lange überlebt?
Man hofft, dass es den Nebenmann erwischt. Ich weiß es vorher nicht. Nur eins. Keiner bleibt was als.
Die Miniserie Unsere Mütter, unsere Väter handelt von 5 Berliner Freunden, die im Juni 1941 das letzte Mal aufeinandertreffen, bevor 3 von ihnen in den Krieg ziehen. Leutnant Wilhelm Winter, sein jüngerer pazifistisch eingestellter Bruder Friedhelm Winter und die überzeugte Nationalsozialistin Charlotte. Der Jude Viktor Goldstein und seine Freundin Greta Müller bleiben vorerst in Berlin. Greta beginnt eine Affäre mit dem SS-Sturmbannführer Dorn, der ihr im Gegenzug verspricht, bei ihrer Gesangskarriere zu helfen und Papiere für Viktors Ausreise in die USA zu besorgen. Stattdessen landet Viktor in einem Viehwaggon Richtung Auschwitz. Mit Hilfe einer Polin gelingt ihm die Flucht, woraufhin sich beide polnischen Widerstandskämpfern der Heimatarmee anschließen. Der polnischen Untergrundarmee mit Exilregierung in London. Später verstoßen die im ZDF Dreiteiler als ausnahmslos antisemitisch dargestellten Partisanen den Juden Viktor. Eine Szene im dritten Teil empört die polnische Gemeinschaft ganz besonders. Die Widerstandskämpfer verweigern in Viehwaggons gefangenen Juden ihre Hilfe und äußern sich zudem antisemitisch.
Was ist mit den Menschen? Was soll mit denen sein? Der Großteil von denen sind Juden. Und die Juden sind genauso schlimm wie die Kommunisten oder die Russen. Besser tot als lebendig. Sollen wir sie einfach sterben lassen? Ja.
Diese Szene veranlasste einen Veteranen der Armia Krajowa 2015, das zweite deutsche Fernsehen zu verklagen. Er fühle sich in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Im Dezember 2018 bekam der Kläger vor dem Krakauer Gericht Recht. Die Vertreter des deutschen Senders beantragten vor Gericht die Einstellung des Verfahrens, weil die polnische Justiz dafür nicht zuständig sei. Dies lehnte Richter Kamil Grzesik ab, weil der Film auch im polnischen Fernsehen gezeigt worden sei. Das Gericht habe das Recht, die Konsequenzen zu prüfen.
Eigentlich sollte die Story so laufen, dass der Viktor in den USA landet und dann mit der US Army zurückkommt. Aber da hat das Geld nicht gereicht und dann hat man schnell was zusammengeschustert und das ist eine Katastrophe.
So Klaus Ziemer, emeritierter Professor für Politikwissenschaft der Universitäten Trier und Warschau. Dort war er auch von 1998 bis 2008 Leiter des Deutschen Historischen Instituts. Klaus Ziemer weiter.
Und das ist ein Vorwurf. Der Film beginnt 1941. Der Zweite Weltkrieg beginnt nicht 1939, sondern 1941. Und bis dahin ist für die Deutschen die Welt anscheinend in Ordnung.
Also abgesehen davon, natürlich gab es auch in dem Dreiteiler ganz komische Details. Zum Beispiel haben sie eine Szene gezeigt aus dem schlesischen Raum, also während des Krieges, wo plötzlich der polnische Name Gliwice eingeblendet wurde. Denn im Zweiten Weltkrieg gab es nicht eine polnische Stadt Gliwice. Also es war vor dem Krieg im Grenzen des Deutschen Reiches und hieß Gliwice. Also das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber dieses Medienecho in Polen fand ich einfach zum Teil hysterisch.
Findet der Journalist und Leiter der Polen-Redaktion der Deutschen Welle in Bonn, Bartosz Dudek. Aber warum reagiert die polnische Bevölkerung so hysterisch? Um die Polen zu verstehen, müssen die Deutschen die Geschichte verstehen, weiß Cornelius Ochmann. Er ist geschäftsführendes Mitglied der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Warschau.
Man muss ja diese polnische Sicht nicht teilen. Aber wenn man die polnische Sicht nicht kennt, kann man auf der Regierungsebene, aber was noch wichtiger ist, auf der Ebene der deutschen Eliten, kann man nicht richtig reagieren.
Sagt der Politikwissenschaftler Cornelius Ochmann von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Was wissen die Deutschen eigentlich über die polnische Geschichte, Gesellschaft und Kultur? Und umgekehrt? Agnieszka Wada ist Leiterin des Europaprogramms am Institut für öffentliche Angelegenheiten, ein privater Think Tank in Warschau. Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung erstellt sie jährlich das deutsch-polnische Barometer, ein Stimmungsbild der Nachbarschaftsbeziehung basierend auf repräsentativen Face-to-Face-Interviews unter Polen und Deutschen.
Meine Wahrnehmungsstudien, wenn ich die Meinungen der Deutschen und den Polen übereinander vergleiche, da merkt man sehr deutlich, die Deutschen kennen Polen und die Polen nicht. Umgekehrt, die Polen kennen Deutschland und die Deutschen ziemlich gut.
Hat Polen einen Platz im Kriegsgedächtnis der Deutschen? In der Studie des Jahres 2019 heißt es wörtlich:
In gegenwärtigen polnischen Diskursen kommt die Sorge zum Ausdruck, dass die polnischen Opfer, die im Namen der Verteidigung der polnischen Unabhängigkeit, aber auch für die Freiheit anderer Völker erbracht wurden, zunehmend in Vergessenheit geraten. Fast die Hälfte der Polen, 46%, meinen, dass dieses Leid nicht ausreichend anerkannt wird, während auf deutscher Seite weit weniger Befragte, 21%, dieser Ansicht sind.
Wir hatten 6 Millionen Tote infolge des Zweiten Weltkrieges und davon war die Hälfte Polen. Also in der deutschen Erinnerung, man konzentriert sich vor allem auf die jüdischen Opfer und die anderen Opfer werden sehr oft vergessen. Und das erklärt natürlich auch diese Haltung.
Polen hat große Verluste im Krieg erlitten. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass hier gerade, was die Wahrnehmung der Geschichte angeht, dass es ein Konkurrenzverhältnis gibt zwischen dem polnischen Staat und dem israelischen Staat, wer das größte Opfer des Zweiten Weltkrieges war. Ne? Und das müssen wir verstehen, um entsprechend darauf reagieren zu können.
Nach wie vor ist die Fremdbestimmung durch Hitler-Deutschland und dann durch die Sowjetunion präsent. Bartosz Dudek.
Das ist auch ein Trauma der Polen, dass quasi die Freiheitskämpfer, die gegen die Deutschen und Nazis gekämpft haben, nach dem Krieg also von den Kommunisten in Gefängnisse gesteckt wurden. Also manche wurden sogar hingerichtet, also Offiziere von der Heimatarmee.
Die Heimatarmee war mit Abstand die größte Formation. Und dabei gewesen zu sein, das ist bis heute für diejenigen, die das gemacht haben, sozusagen ein Adelstitel. Das wirkt bis heute nach und ist für das polnische Selbstverständnis ein ganz wichtiger Faktor. Und auch das ist in Deutschland noch nicht so richtig zur Kenntnis genommen.
Die antisemitische Darstellung der Heimatarmee im ZDF-Dreiteiler rechtfertigt der wissenschaftliche Berater Julius Schöps, Historiker, mit den Massakern von Jedwabne. In der im Nordosten Polens gelegenen Stadt fanden am 10. Juli 1941 erwiesenermaßen Pogrome polnischer Bürger an jüdischen Einwohnern statt. In Zusammenarbeit mit der Wehrmacht. Mehr als 300 Jüdinnen und Juden kamen dabei ums Leben. Agnieszka Wada.
Wenn man natürlich die Statistiken vergleicht, da sieht man, das war jetzt keine Mehrheit der Polen, die Antisemiten waren. Dann darf man auch nicht übertreiben in die andere Seite.
Was anderes ist dann, auch nur in Frage zu stellen, dass Polen zum Beispiel in Jedwabne sich schuldig gemacht haben, aber nicht der polnische Staat, nicht polnische Behörden, sondern individuelle Kriminelle. Und das muss man von der polnischen Nation trennen. Das ist anders als im Falle der Deutschen. Im Falle Deutschlands war das hier staatliche Politik, die umgesetzt worden ist.
Also abgesehen davon, dass dieses Thema Antisemitismus bei der polnischen Untergrundarmee ein sehr komplexes und schwieriges Thema ist, dass man nicht so einfach mit einem Wort oder eine Szene abtun kann.
Auch nicht in einer fiktiven Geschichte? Einem Spielfilm? Das ZDF sieht sich im Recht und beruft sich in der Klage auf die künstlerische Freiheit. Darf die mittels juristischer Maßnahmen eingeschränkt werden? Überwiegt die künstlerische Freiheit das Persönlichkeitsrecht? Oder lässt sich die Medienfreiheit durch Egos Einzelner beschneiden? Wie weit darf Kunst gehen?
Und gerade weil wir wissen, dass diese Verbrechen überall dort bis heute nachwirken, müssen wir unsere historische Verantwortung vor unseren Nachbarn benennen. Deutsche waren es, die das getan haben.
Die vierteilige amerikanische TV-Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß aus dem Jahr 1979. Sie gilt auch als Meilenstein in der deutschen Fernsehgeschichte und prägte die Nachkriegsgeneration nachhaltig.
Wir sind ein anständiges, friedliebendes Volk, stimmt's einfach nicht auf. Gerade haben wir wieder ein positives Echo in der Auslandspresse und nun das. Brandstiftung, Krawalle, dieser verdammte Goebbels!
Wenn ich etwas dazu bemerken darf, es fällt nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. Wir sind die Polizeimacht.
Ja, aber es würde einen noch schlechteren Eindruck machen, wenn unsere uniformierten Einheiten die Synagogen ansteckten.
Dann sollten Sie es als Zivilisten tun. Keine Sturmbanner, keine Standarten, kein Abzeichen, keine Mützenkoppel, nichts, was auf SA oder SS hinweist. Die gerechtfertigte Wut der deutschen Volksgemeinschaft gegen den Meuchelmörder.
Geben Sie den Befehl heraus. Sie sollen Straßenkleidung tragen. Und es darf auf keinen Fall Schaden am deutschen Besitz entstehen. Wer Widerstand leistet, wird erschossen.
Haltet!
Die Holocaust-Serie handelt von zwei Familien. Der nicht-jüdischen, opportunistischen deutschen Familie Dorf und der jüdischen Arztfamilie Weiß. In den vier Folgen durchlebt sie alles, was einer jüdischen Familie zu dieser Zeit passieren konnte. Flucht, Deportation, Konzentrationslager Folter und Mord. Der Vater von Familie Dorf hingegen macht Karriere in der SS.
Seit diese Seifenoper Holocaust gesendet wurde, 1979, da ist plötzlich der Holocaust, das Wort gab es vorher auch nicht, in das Bewusstsein der Deutschen gekommen. Und seither ist dieser jüdische Faktor tatsächlich präsent.
Die Wirkung der Miniserie mit Weltstar Meryl Streep übertraf in Deutschland alle Erwartungen. Rund 20 Millionen Bundesbürger hatten mindestens eine Folge gesehen. Noch nie hatte eine Fernsehproduktion so viele Deutsche so emotional getroffen und solche Konsequenzen nach sich gezogen. Die Ausstrahlung regte erneut die Verjährungsdebatte an. Nur einige Monate nach Holocaust entschied der Deutsche Bundestag, dass Mord und Völkermord unverjährbar seien. Trotz der späten Katharsis der Deutschen, auch hier die berechtigte Kritik der KZ-Überlebenden Elli Wiesel über die Nichtdarstellbarkeit des Holocaust und das Entsetzen über die Trivialisierung durch eine TV-Serie. Beide Sichtweisen sind berechtigt und nachvollziehbar. Aber wie steht es dabei mit unserer immer wieder zitierten demokratischen Medienfreiheit?
Medienfreiheit sozusagen als solche ist eins der höchsten Güter, die wir haben,
sagt Christina Wegelein, Pressesprecherin der Deutschen Botschaft in Warschau.
Und wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, die Medien zu kritisieren. Anders ist es halt eher andersherum, dass die Medien die Aufgabe haben, die Regierung zu kritisieren. Und ob und wo die Grenzen von Medienfreiheit halt überschritten werden, das ist eben Aufgabe der dritten Macht, also der Judikative, eben zu entscheiden, ob und wo diese Grenzen der Pressefreiheit oder der Medienfreiheit überschritten wurden und auch nicht Aufgabe der Regierung.
Natürlich, die Medien betreiben auch Kunst und da muss man auch betonen, in Filmen muss man nicht immer Tatsachen zeigen. Man muss aber sich klar äußern, inwieweit ein Film ein Dokumentarfilm ist oder einfach eine Story. Aber das heißt nicht, dass man die Tatsachen nicht kennen muss oder dass man die Tatsachen anders darstellen soll. Darf, wie die waren.
Agnieszka Wada bezieht sich hier auf den von Regisseur Guido Knopp etablierten, reportageartigen Stil von historischen Medien im ZDF. Die Mischung aus vermeintlichen Originalbildern, Bildwiederholungen, Spielszenen, Fokussierung auf die Täter-Opfer-Problematik und der narrativen Ich-Perspektive im Präsens suggeriert dem Fernsehpublikum eine historische Endgültigkeit. Die Folge? Glatt gebürstete Filme, die zum unkritischen Medienkonsum der gezeigten Bilder und Inhalte animieren können. Dazu Bartosz Dudek.
Die Darstellung der polnischen Untergrundkämpfer war nur eine Marginalie. Dass so eine hysterische Reaktion hervorruft, das fand ich schon übertrieben. Andererseits muss man auch sagen, wir haben hier mit einer künstlerischen Darstellung zu tun. Pressefreiheit, also man muss auch die Freiheit des Künstlerischen aushalten. Das ist etwas, was man vielleicht die junge polnische Demokratie noch lernen muss.
Ich finde es nachvollziehbar, dass die Veteranen der Heimatarmee vor Gericht gezogen sind und für ihren guten Ruf kämpfen.
Meint Joanna Andrzejowicz. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Auslandsbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau. Ihre Themenschwerpunkte sind Außen-, Sicherheits- und Geschichtspolitik.
Nun, ich glaube, das ist ein Problem, das es immer geben wird und das niemand richtig lösen kann, weil es schwierig ist, die Redefreiheit einzugrenzen und zu sagen, wo sie endet. Niemand hat das Recht, das zu beurteilen.
Künstlerische Freiheit hört da auf, wo Fakten grob entstellt werden. Und das ist bei der Passage über die Heimatarmee mit Sicherheit der Fall. Da ist geschludert worden, um es vornehm zu sagen. Das ist noch die wohlwollende Interpretation. Die Botschaft ist, dass man hier Polen eins auswischen wollte. Und so ist das hier in Polen aufgefasst worden. Hier wird im Falle der Heimatarmee einfach historische Fälschung vermittelt. Und das muss man ganz nüchtern sagen.
Man kann also dem CDR wirklich nicht ernsthaft vorwerfen, die würden eine Propaganda betreiben wollen oder eine Kampagne gegen Polen und so weiter. Das sind alles an den Haaren vorbeigezogene Sachen. Die Produzenten des Filmes haben schon zugegeben, sich da historisch nicht ausreichend informiert zu haben.
Polen sind da vielleicht sehr empfindlich. Und es kommt hinzu, dass auf polnischer Seite die eigene Rolle im Zweiten Weltkrieg auch nicht unbedingt bis ins Letzte reflektiert wird.
Der ZDF-Dreiteiler erhielt 2013 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Bester Mehrteiler sowie 2014 den International Emmy Award in der Kategorie Miniserie. Die positiven deutschen Medienechos lassen sich ebenfalls historisch einordnen. Die Gründe dafür liefert der Film im weiteren Verlauf. Der Krieg desillusioniert die fünf Freunde immer mehr. Wilhelm desertiert, Friedhelm stirbt, Greta wird verhaftet und kurz vor Kriegsende hingerichtet. Die antisemitischen Partisanen verstoßen den Juden Viktor und die Rote Armee nimmt Charlotte gefangen. Die Botschaft der Miniserie ist eindeutig. Am Ende des Krieges sind alle Opfer. Unsere Mütter, unsere Väter thematisiert das Leid der Deutschen und setzt es mit dem Leid anderer Nationen gleich. Historischer Fakt ist allerdings, das Leid der Deutschen, etwa in Form der im alliierten Bombenkrieg zerstörten Städte, geht auf sie selbst zurück. Haben sie doch den Krieg begonnen und schließlich auch den Völkermord im Holocaust akribisch geplant und durchgeführt.
Ich denke, also dieser Film ist in Deutschland sehr gut angekommen, hat auch viele Preise gewonnen. Ich denke, das hat schon so mit dieser Haltung zu tun, dass viele tatsächlich in diesen Figuren auch so eigene Familie oder Vorfahren gesehen haben. Ob das der Wahrheit entsprach oder entspricht, ist eine andere Frage. Also das ist auch natürlich. Also wer will denn zugeben, dass eigene Vater oder Großvater ein Massenmörder war?
Ganz zum Missfallen der Polen. Tomasz Szarota, Historiker und Publizist, schreibt in seiner Filmkritik bei Zeitgeschichte Online:
Der Film Unsere Mütter, unsere Väter bestätigt ohne Zweifel das Bewusstsein der Deutschen, Hauptopfer des Zweiten Weltkrieges gewesen zu sein. Und er erlaubt ihnen zu vergessen, dass sie diesen Krieg begonnen haben.
Ist auf der deutschen Seite zu beobachten, dass als Täter im Zweiten Weltkrieg zunehmend gesagt wird, das waren Nationalsozialisten. Das waren keine Deutschen, sondern Nationalsozialisten.
Wir waren immer auch mit dem Wunsch konfrontiert, diese Bilder zu verdrängen. Den Versuch, sie zu leugnen. Dem Willen, sie vergessen zu machen. Und trotz alledem, wir wurden zu Zeugen ihrer Macht über die Zeit. Was die Bilder zeigen und was Menschen wie Elie Wiesel berichtet haben, all das ist eben nicht zu leugnen. Ihr Zeugnis verdrängen, vergessen, verschweigen oder verharmlosen zu wollen, hieße die Opfer zu verhöhnen. Und es hieße für unser Land mit diesem Teil seiner Geschichte auch seine eigene Identität zu verleugnen.
Scham und Schuldgefühle prägen die deutschen Nachkriegsgenerationen. Nicht zuletzt ausgelöst durch den TV-Mehrteiler Holocaust. Bundeskanzler Helmut Kohl etablierte 1983 den Ausdruck Gnade der späten Geburt, um sich bei einem Staatsbesuch in Israel als Vertreter eines neuen Deutschlands zu präsentieren. Die Vergangenheit kann niemand rückgängig machen. Sie ist identitätsstiftend und hat Einfluss auf wegweisende Zukunftsfragen. Nicht wenige der später Geborenen distanzieren sich von der NS-Zeit. Sie wollen nicht wahrhaben, dass ihre Vorfahren womöglich das Hitler-Regime unterstützten, in welcher Form auch immer. Sie flüchten sich in die Vorstellung einer passiven Opfergesellschaft des übermächtigen NS-Systems. Mit dieser eskapistischen Haltung ist es ein leichtes, mit den Protagonisten der Miniserie Unsere Mütter, unsere Väter zu sympathisieren. Agnieszka Wada?
In der Tat, der Film hatte im Fokus eher der Leid der Deutschen. Und viele Deutschen haben so einen Film gewollt, Das ist verständlich. Aber natürlich, gerade wenn man mit so einem Film rauskommt, dann muss man dessen bewusst werden, dass solche Positionen in den Opfergesellschaften nicht immer verstanden sein wird. Also doch, die ich verstehe, warum der Film gemacht wurde.
Dieser Film gibt die Wahrheit nur bruchstückhaft wieder. Es wird lediglich eine Seite beleuchtet. Es gibt keinen Platz für die andere Sicht der anderen Seite. Und ab diesem Moment ist das für mich schon eine Verzerrung von historischen Fakten.
Das ist unredlich, kann man vielleicht sagen, Sachen nur von einer Seite zu beleuchten. Und andererseits kann man eben auch argumentieren, das ist ein Spielfilm und das ist unmöglich in einem Spielfilm. Also der Anspruch wäre vielleicht zu hoch, alle Seiten ausführlichst zu beleuchten.
Nun soll die Judikative klären, ob die im Film dargestellten Szenen tatsächlich das Persönlichkeitsrecht des Klägers verletzen. Der Warschauer Rechtsanwalt und Zivilrechtsexperte Daniel Wierzkowski ist skeptisch. Klagen dieser Art dienten oft Propagandazwecken. Die Kläger versuchten so Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, so der Jurist. Propagandavorwürfe auf beiden Seiten. Dabei hat die Miniserie durchaus einen positiven Mehrwert für das deutsche Publikum, meint Klaus Ziemer.
Nie ist Gewalt, und zwar so massive Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, für ein deutsches Publikum gezeigt worden. Und zwar nicht nur gegen die jüdische. Es ist der negative Held, der in Berlin am Schluss seine SS-Uniform ablegt und zu den Amerikanern geht. Der steht für die unbewältigte Vergangenheit und das Nicht-Aufarbeiten des Nationalsozialismus. Das sind also durchaus positive Aspekte drinnen, die einem deutschen Publikum zu denken geben.
Die Miniserie »Unsere Mütter, unsere Väter« hat mit rund 7 Millionen Zuschauenden in Deutschland Rekordeinschaltquoten erzielt. Ähnlich wie der amerikanische Mehrteiler »Holocaust« hat sie den Zuschauenden einen emotionalen, einen anderen Zugang zum Thema Nationalsozialismus ermöglicht, die nicht Hand in Hand mit der polnischen Erinnerung einhergeht. Polen besitzt eine umfassende Erinnerungskultur, was nicht zuletzt an zahlreichen Denkmälern und Gedenktafeln wie in Warschau deutlich wird. Auch Besuche in Konzentrations- und Vernichtungslagern wie Majdanek sind essentiell, um die Vergangenheit in Zeiten wiederaufflammender antisemitischer Anschläge in Europa gegenwärtig zu machen.
Wer die Verbrechen verstehen will, der muss die weiten Wege zurückverfolgen, die zum Lagertor von Auschwitz führten. Die Bahngleise, die an der Rampe endeten, die Zugfahrpläne, die Logistik des Todes, sie wurde in Ämtern mit Berliner Adressen erdacht, nur ein Steinwurf von hier entfernt. Ausgeführt und ins Werk gesetzt wurde all das in über 1000 Lagern und abertausenden Erschießungsplätzen an Orten, von denen viele weit entfernt im Osten liegen und deren Namen bis heute viele Deutsche nicht gehört haben. Panjeraj, Mali Trostenetz, Misocz, Chełmno.
Hier war auch der Eingang zum Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek. Das war alles sehr primitiv. Das Konzentrationslager und Vernichtungslager wurde nie zu Ende gebaut. Es sollte 517 Hektar groß sein. Es war 270 und jetzt werden wir 90 Hektar sehen, also das noch heute zu sehen ist.
Erklärt Julia Witkowska. Sie gehört zur Bildungsabteilung des Staatlichen Museums in Majdanek und führt eine Gruppe deutscher und polnischer Geschichtslehrer durch das Gelände des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Majdanek. Die Gruppe ist im Rahmen eines Wochenendseminars in Lublin. Sie folgt damit der Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung, des Galicia Jewish Museums Krakau, des Theater NN Lublin und Zentropas. Zentropa ist ein gemeinnütziges jüdisches historisches Institut. Auf ihrer Plattform stellen sie Lehrenden kostenlos Unterrichtsmaterialien zum Thema Judentum zur Verfügung. Julia Witkowska weiter.
Tor, eine Pforte zwischen der Freiheit und der Hölle. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, warum Freiheit. Es gab keine Freiheit im Jahre 1941. Ein falsches Wort, jedoch für die Gefangenen war hier die Straße, die sie heute sehen, die oft befahrene Straße Freiheit. Sie sahen hier Menschen vorbeigehen und für sie waren es freie Menschen.
Das Ziel des Seminars ist es, für die 30 Lehrerinnen und Lehrer Antworten auf die folgenden Fragen zu finden. Wie steht es um die polnisch-jüdischen Beziehungen? Wie um die deutsch-polnischen? Mit welchen Methoden können Lehrerinnen und Lehrer den Schulkindern die NS-Vergangenheit näherbringen? Schließlich ist die Shoah einmalig in der Weltgeschichte. Allein in Majdanek wurden ungefähr 80.000 Juden ins deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert.
Von ihnen sind 60.000 ermordet worden und 20.000 waren vor allem Polen und Weißrussen, aber auch andere Europäer, so viele, dass man sie gar nicht zählen kann, auch ethnische Gruppen aus der damaligen Sowjetunion.
In der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 1944 befreite die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek. Das erste von der sowjetischen Armee befreite KZ überhaupt. Doch die Befreiung war nur der Beginn des nächsten Traumas der Fremdbestimmung. Julia Witkowska.
Mitglieder der Armia Krajowa, die hier inhaftiert wurden, wurden hier, nachdem das Konzentrationslager Majdanek befreit wurde, auch in den ersten zwei Baracken links gefangen gehalten, bis sie dann am Ende des Jahres 1944 weiter nach Sibirien transportiert wurden. Zum Beispiel Schülerinnen und Schüler oder junge Teilnehmer denken, dass die Befreiung war und alle wurden freigelassen. Das stimmt natürlich nicht. Das muss nochmal betont werden für jüngere Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und was auch später mit einigen Armia Krajowa-Mitgliedern geschah, Heimatarmee-Mitgliedern, Partisanen.
Auch in Majdanek wird vor der bedrückenden Kulisse des ehemaligen deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers deutlich, die Heimatarmee ist ein lebendiger Mythos und gehört zum polnischen Selbstverständnis. Die polnische Regierungspartei Prawo i Sprawiedliwość, kurz PiS, pflegt das reine Bild der Polen, zum Beispiel mit dem sogenannten Holocaust-Gesetz. In der Folge seien Polen entweder Opfer der Nationalsozialisten oder heroische Widerstandskämpfer gewesen, konstatierte der MDR 2017 online zu jenem Gesetz. Ganz so schwarz-weiß sieht Konstanty Gebert das nicht. Er ist ein polnisch-jüdischer Journalist, der im Rahmen des bereits erwähnten Seminars Fragen der Lehrenden beantwortet. Allem voran die Schuldfrage der polnischen Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs.
Wir bewegen uns nicht mehr in der Sphäre der Fakten, sondern in der Sphäre der Emotionen. Durch die Enthüllung der Massaker von Jedwabne stellt sich heraus, dass wir im Krieg doch nicht nur auf der guten Seite waren, von der wir immer dachten, dass wir es seien. Die Diskussion verschiebt sich in die Sphäre der Zweifel. Was sagt das über uns aus? Ist das die schreckliche Wahrheit oder eine schreckliche Verleumdung? Wir müssen wieder auf die historischen Fakten schauen. Und eines kann ich Ihnen sagen, das müssen wir unseren Schülerinnen und Schülern lehren. Es gibt keine Fakten ohne Kontext.
Im Jahr 2000 hat der polnisch-amerikanische Historiker Jan Tomasz Gross mit seiner Monographie Sąsiedzi, Nachbarn, über die Ermordung von jüdischen Bewohnern in Jedwabne eine breite Debatte über die Besetzungsjahre losgetreten.
Die ganze Hysterie, die nach der Veröffentlichung von Herrn Gross aufkam, zeigt nur, dass wir uns vor der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit fürchten. Wir fürchten uns davor, dass irgendetwas Schreckliches unter dem Teppich herausgekrochen kommt, unter den unsere Großeltern die Vergangenheit gekehrt haben. Und für den Fall der Fälle heben wir diesen Teppich lieber gar nicht erst hoch, nicht wahr?
Die 30 Lehrerinnen und Lehrer des Seminars in Lublin wollen den Teppich hochheben. Die Gelegenheit bietet sich in einem weiteren Workshop andere Sichtweisen zur Holocaust-Aufklärung. Wie sollte die polnische Gesellschaft mit der Schuldfrage umgehen? Sollte sie in der Schule behandelt werden?
Das lehren wir. Das heißt, ich denke, dass ein Teil diese Seite der Geschichte lehrt. Das hängt sehr von den Lehrern ab und von deren Offenheit. Ja, es gibt viele mit Scheuklappen vor den Augen, aber ich bin davon überzeugt, dass es genug offene Lehrer gibt.
Im Plenum sprechen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reflektiert über antisemitische Übergriffe in Polen während des Zweiten Weltkriegs. Alle sind sich einig, dass an Schulen über die polnische Schuldfrage gesprochen werden muss und Pogrome wie in Jedwabne nicht unter den Teppich gekehrt werden dürfen. Dazu noch einmal Konstante Gebert.
Eines müssen Sie sich merken. Unter diesem Teppich kann verdammt nochmal alles sein. Der Krieg war schrecklich. Menschen haben gelogen, betrogen, gemordet. Es gibt solche emotionalen Blockaden in unseren Familien und bei uns auf dem Land. Selbst jetzt noch, in der dritten Generation, spricht man nicht darüber. Auch wenn man gar nicht weiß, warum man nicht darüber spricht. Es lohnt sich immer, diesen Teppich hochzuheben. Und genauso wahr wie die Enthüllungen von Groß, genauso wahr ist auch dieser Satz. Die Juden haben mehr Juden verloren als die Polen.
Gelegenheit zum Austausch mit der ortsansässigen jüdischen Gemeinde haben die Teilnehmenden im Anschluss bei einem traditionellen Sabbatessen.
Denn die Shoah ist Teil deutscher Geschichte und Identität. Auf diesen demokratischen Konsens haben sich meine Vorgänger hier an dieser Stelle immer wieder berufen können. Es war ein langer, jahrzehntelanger, von Widerständen und Rückschlägen begleiteter Prozess. Aber ich erinnere mich auch, viele Deutsche meiner Generation haben nur dank dieser Aufarbeitung ihren Frieden mit dem eigenen Land machen können.
Eine der wenigen positiven Stimmen der polnischen Presse zu Unsere Mütter, Unsere Väter gehört Paweł Wronski, Journalist der überparteilichen Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Er lobte, dass der deutsche Film überhaupt Verbrechen an der polnischen Zivilbevölkerung thematisiere. Auch wenn die Bezeichnung einer solchen Aussage als Lob im Jahr 2013 als fragwürdig betrachtet werden darf, sind die Filme wichtig für den öffentlichen Diskurs, findet Cornelius Ochmann.
Dieser Film wird dazu dienen, eine innerdeutsche Diskussion über die Vergangenheit anzustoßen.
Und Diskussionen anstoßen, Ungerechtigkeiten aufdecken, Regierungen kritisieren. Das sind Aufgaben der Medien. Und deswegen ist Medienfreiheit so wichtig in einem demokratischen Rechtsstaat. Zur Demokratie gehört auch eine pluralistische Meinungslandschaft, zu Themen, die über die nationalen Grenzen hinausgehen.
Wir arbeiten jetzt gerade als Deutsche Welle an einem Projekt, das heißt Schuld ohne Sühne. Und da geht es um die deutschen Verbrecher, die in Polen Verbrechen begangen haben. Und wir versuchen jetzt, die Familien zu kontaktieren von diesen Verbrechern und ihnen auch die Gelegenheit geben, sich zu äußern. Und da erkennen wir so zwei Reaktionsmuster. Also es gibt viele, die das nicht glauben wollen, wollen mit uns nicht reden. Und es gibt eine zweite Gruppe, die sehr dankbar ist, weil sie halt die Gelegenheit bekommt, sich an das polnische Publikum mit einer Versöhnungsbotschaft zu wenden. Also diese Haltung zum eigenen Vorfahren, ich denke, das ist eine Lebensaufgabe oder generationsübergreifende Aufgabe in Deutschland und dieser Prozess ist längst noch nicht abgeschlossen.
Gerade die Förderung von Austauschprogrammen, Städtepartnerschaften sowie Programme für Journalisten und Journalistinnen helfen dabei, die deutsch-polnischen Beziehungen zu pflegen und Eigenheiten des Nachbarn besser zu verstehen. Vor dem historischen Hintergrund gleicht das heutige deutsch-polnische Verhältnis einem Wunder. Cornelius Ochmann.
Ich wurde in Kosovo eingeladen, nach Mazedonien, aber auch in den Kaukasus um den Menschen dort zu erzählen, wie in 20 Jahren sich das deutsch-polnische Verhältnis verändert hat. Langfristig kann der deutsch-polnische Aussöhnungsprozess ein Riesenbeispiel sein für alle Länder.
Polen sind in der Wahrnehmung der Deutschen vor 25 Jahren primär Autodiebe gewesen. Heute ist das völlig weg. Die Sichtweise auf Polen ist ganz anders. Und je mehr wir Kontakt haben in der Zivilgesellschaft, und da machen Städtepartnerschaften eine ganze Menge, desto mehr lernen wir das Gegenüber als in Anführungszeichen gleichrangigen Partner erkennen. Das macht Freude zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir ein unterschiedliches geschichtliches Bewusstsein in Polen und Deutschland haben. Und auch wenn wir das polnische Geschichtsbild nicht akzeptieren, müssen wir mit den Vertretern der polnischen Eliten darüber diskutieren. Wir organisieren seit 20 Jahren die deutsch-polnischen Medientage. Das heißt, einmal im Jahr bringen wir Journalisten aus Polen und Deutschland zusammen und lassen sie 2 Tage lang über alle Probleme diskutieren.
Es gibt einen Generationswechsel. Deshalb hier muss man noch extra aufpassen, dass man einfach manche Sachen wieder bespricht, wieder thematisiert, dass man nicht einfach davon ausgeht, das wurde schon mal gemacht.
Ist die Klage ein Kampf zwischen David und Goliath? Ein juristischer Kampf zwischen dem großen, bösen, öffentlich-rechtlichen Sender auf deutscher Seite, der den tapferen Veteranen auf polnischer Seite verleumdet? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Niemand kann Medienfreiheit eingrenzen, schon gar nicht bei einem Spielfilm. Medienfreiheit ist eines der kostbarsten Güter, die wir in unserer Demokratie haben. Und es ist nicht die Aufgabe der Regierung, die Medien zu kritisieren. Medienschaffende, zumal Journalisten, haben allerdings die Pflicht, sauber zu recherchieren und sich die Perspektive der anderen Seite anzueignen. Dabei sollte der Pressekodex als oberste Maxime gelten. Dazu gehört auch der Schutz der Ehre. Wörtlich heißt es in Ziffer 9 der ethischen Standards für den Journalismus: Es widerspricht journalistischer Ethik, mit unangemessenen Darstellungen in Wort und Bild Menschen in ihrer Ehre zu verletzen. Die Grenze dazwischen ist schmal.
Meine Damen und Herren, ich bin fest überzeugt, die große Mehrheit in unserem Land steht für die Demokratie und die große Mehrheit in unserem Land weiß um unsere Verantwortung. Also nehmen wir sie an, erheben wir uns gegen den alten Ungeist in der neuen Zeit, kämpfen wir gegen Antisemitismus, gegen Rassenhass und nationale Eiferei, erliegen wir nicht der Verführung des Autoritären, streiten wir mit Argumenten, nicht mit Hass. Leben und handeln wir als gute Nachbarn in Europa.
Das ZDF ging nach der Entscheidung des Krakauer Gerichts Ende des Jahres 2018 in Berufung. Seither gibt es auf Nachfrage beim Sender keinen neuen Sachstand. Diese Klage ist ein Paradebeispiel dafür, dass keine Fakten ohne Kontext existieren. Die Vergangenheit kann niemand rückgängig machen. Vielmehr sollte jeder und jede einen Beitrag dazu leisten, dass die Geschichte unvergessen bleibt und als leuchtendes Mahnfeuer in unseren Herzen und Köpfen weiterbrennt.
David gegen Goliath, 2 Länder, 2 Medienechos, 1 Klage. Ein Hörfunkfeature von Victoria Marciniak. Technik Klaus Klein. Eine Produktion des Instituts für Medienwissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Medienkompetenz der Universität Tübingen 2020. Hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk im freien Radio Wüstewelle. Die Musik im Beitrag stammt übrigens von Viktor Ullmann. Es ist sein Streichquartett Nummer 3, Opus 46, komponiert im Konzentrationslager Theresienstadt. Die Deutschen ermordeten Viktor Ullmann am 18. November 1944 in der Gaskammer von Auschwitz-Birkenau. Er wurde 46 Jahre alt. Thank you. Damit geht Radio Mikroeuropa, der Tübinger Campusfunk, für heute zu Ende. Wenn ihr mehr über Mikroeuropa erfahren wollt, dann schaut auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Die bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Jägele. Bleibt uns treu und bis bald.